Wenn Sie diese Patienten mit so schlecht eingestellten Diabetes, Typ 2 Diabetes vergleichen mit denen, die gut eingestellt sind, hat leider die Gruppe mit schlecht eingestellten Blutzuckerwerten ein höheres Krebsrisiko, oftmals auch so um 30%, 40%, 50% erhöht.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Heute bei uns ist Professor Dr. Med-Hans Scherübel. Er ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie und Infektiologie am Vivantes Klinikum in Berlin. Und er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs der Deutschen Diabetesgesellschaft. Große epidemiologische Untersuchungen zeigen eine deutliche Risikobeziehung zwischen Diabetes und Tumoren. Betroffen sind zum Beispiel der Darm, die Brust, die Leber, die Bauchspeicheldrüse. Karzinome sind mittlerweile die Haupttodesursache bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und nicht mehr Herz-Kreislauf-Komplikationen. Laut aktuellen Prognosen, so sagt Professor Hans Scherübel aus Berlin, werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren Übergewicht und Diabetes das Rauchen vom Platz 1 der vermeidbaren Krebsursachen verdrängen. Krebs, so Professor Scherübel, ist inzwischen die häufigste Todesursache bei Typ-2-Diabetes. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing Medizinredakteur der Medrix Group. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabetes-Zeitung. Hallo Jochen.
Hallo Günther.
Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie. Jochen ist außerdem einer der Hosts der Podcast-Reihe O-Ton Onkologie. Und heute freuen wir uns besonders über unseren Gast. Denn die Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs ist die jüngste Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und Herr Professor Scherübel ist deren Sprecher. Herr Professor Scherübel, wo erreichen wir Sie gerade und wie geht es Ihnen?
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Sie erreichen mich gerade in Berlin, im Klinikum am Urban in Kreuzberg in Berlin, wo ich arbeite und mir gerne für Sie Zeit genommen habe. Es geht mir sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage.
Vielen Dank, schön, dass Sie heute bei uns sind. Jetzt die Fachgesellschaft DDG hat diese Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, Diabetes und Krebs. Warum ist es in Ihren Augen wichtig, dass es solche eine Arbeitsgemeinschaft gibt?
Nun, es sind zwei Krankheitsbilder, die sehr häufig sind. Volkskrankheiten, sowohl die Tumorerkrankungen sind sehr häufig und nehmen in der Häufigkeit stetig zu, auch in den kommenden Jahren. Das Gleiche gilt auch für Diabetes. Sehr, sehr häufig, viele Betroffene. Und auch hier ist die Prognose, dass in den nächsten Jahren immer mehr Menschen an Diabetes erkranken. Da beides sehr häufig ist, gibt es natürlich auch viele Menschen, die vielleicht von beidem betroffen sind. Ob das unabhängig voneinander ist oder ob es gar Wechselwirkungen gibt zwischen den beiden, das hat sich lange diese Frage gestellt. Heute wissen wir, dass die zwei Krankheitsbilder auch miteinander in Verbindung stehen. Und zwar in beiden Richtungen. Sowohl wenn Sie Diabetes haben, hat es Einfluss auf Ihr Risiko, bestimmte Tumoren, nicht alle, aber bestimmte, an bestimmten Tumoren zu erkranken. Sie haben sie aufgezählt. Und umgekehrt gibt es auch Tumorerkrankungen, zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, was von sich aus, also die Tumorerkrankung selber, eine bestimmte Form von Diabetes verursachen kann. Auch das gibt es.
Wir werden da gleich auch im Gespräch noch genauer drauf eingehen. Welche Aufgaben als Sprecher haben Sie denn der AG Diabetes und Krebs?
Nun, diese Verbindung zwischen diesen zwei Krankheitsbildern wird schon lange gemutmaßt und auch schon lange untersucht. Dennoch ist man erstaunt im klinischen Alltag, dass sowohl in der Öffentlichkeit, auch bei ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, als auch bei unseren Patienten, das wenig bekannt ist. Auch Sie haben in der Einleitung gesagt, dass nun Tumorerkrankungen die häufigste Todesursache sind bei Typ-2-Diabetes vor den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weiterhin ganz wichtig sind. Also nicht, dass das missverstanden wird. Aber auch das ist eigentlich ein Wissen, was noch gar nicht so weit verbreitet ist. Und vor allem die Implikationen, die sich daraus ergeben, wenn etwas die häufigste Todesursache ist, ist es natürlich naheliegend, dass man sagt den Betroffenen, hier ist ein Problem, hier müssen wir hingucken, hier müssen wir uns darum kümmern, was können wir machen, um da Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder zumindest, wenn wir es nicht verhindern können, früh vor Ort zu sein, Früherkennung, weil wir auch wissen, bei Tumorerkrankungen, bei vielen Tumorerkrankungen, wenn wir sie früh erkennen, sind wir viel besser mit dem, was der Patient von uns hören will, dass man das auch heilen kann und gut behandeln kann.
Also die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft sind, wenn ich das dann richtig verstehe, Aufklärung und vielleicht auch Verbesserung der Früherkennungsmethoden.
Das ist der klinische Aspekt. Mein Stellvertreter ist Herr Professor Herzig. Er leitet ein Institut an der Helmholtz-Institut in München und hat da eine Forschungsgruppe zu Diabetes and Cancer. Also auch die wissenschaftliche Seite, auch die klinisch-wissenschaftliche und auch die grundlagenorientierte wissenschaftliche Seite ist sehr wichtig, weil es die Verbindung sehr wichtig ist und noch nicht ganz verstanden ist. Und damit man da auch weiterkommt und auch vielleicht in der Klinik auch besser werden kann, in beiden Richtungen, sind natürlich die grundlagenorientierten wissenschaftlichen Ansätze gleichermaßen wichtig. Und das ist auch in dieser Arbeitsgruppe abgebildet, sodass es nicht nur diesen klinischen Aspekt gibt, es gibt auch diesen grundlagenorientierten Aspekt in dieser Arbeitsgemeinschaft.
Wenn nun mein Patient Typ-2-Diabetes hat und übergewichtig ist, was sollte ich als behandelnder Arzt oder Ärztin denn direkt erwägen hinsichtlich eines Krebsrisikos?
Nun, wir haben zum Glück in Deutschland die Situation, dass wir umfassende Krebsvorsorgeprogramme haben, die auch von den Krankenkassen finanziert sind, insbesondere für die häufigen Tumorerkrankungen. Und wir sollten all unseren Patienten, aber insbesondere den von Ihnen angesprochenen Typ-2-Diabetes-Patienten, noch dazu, die meisten sind übergewichtig, 80-90%, oft geht es Hand in Hand, da haben Sie vollkommen recht, die darauf hinweisen, wie wichtig es ist, an der Krebsvorsorge teilzunehmen, und zwar so bald als möglich, nicht sagen, da warte ich nochmal 5 oder 10 Jahre, was wir alle machen, nicht nur die Diabetes-Patienten, aber die vielleicht noch mehr, aber auch die anderen. Insgesamt sind die Teilnahmeraten in Deutschland, zum Beispiel bei der Darmkrebsvorsorge, unbefriedigend niedrig. Und bei Diabetespatienten Typ 2 noch mal niedriger als im Bundesdurchschnitt. Also die besonders betroffen sind, weil sie häufiger erkranken, die Diabetespatienten, zum Teil früher erkranken und auch, wenn sie an der Tumorerkrankung, wenn sie einen Tumor entwickeln, eine ungünstigere 5-Jahres-Prognose haben, wird man sagen, naja, dann bitte geht ihr doch hin und vielleicht auch frühzeitig. Und dieses Wissen dort anzubringen an den Patienten, das ist unsere Aufgabe. Da können wir besser werden und da werden wir auch besser werden. Und ich glaube, das Kommunikations-Arzt-Patienten-Verhältnis und ein niederschwelligeres Angebot. Manchmal wird es einfach zu hoch gehangen, mehr ausgerichtet an, weiß nicht, Intellektuelle oder Akademiker, die das alles rational verstehen. Es hat ja auch was mit dem Kopf zu tun, weil man ja keine Beschwerden hat. Und sagt, mir geht's ja gut, warum soll ich jetzt machen? Nur weil sie mir das jetzt raten oder weil es da so ein Programm gibt von der Krankenkasse. Darauf kommt es an. Da können wir und müssen wir noch besser werden in der Kommunikation und niederschwellige Angebote. Also eher zum Beispiel bei Darmkrebs, wenn Sie dem Patienten oder dem Anspruchsberechtigten, der eine Krankenversicherung hat, einen Stuhltest nach Hause schicken, dass er nicht in der Arbeit fehlt für die Untersuchung. Das kann er selber machen und dann schickt er ihn wieder zurück. Muss auch nichts bezahlen, die Krankenkasse übernimmt es. Da erreichen Sie viel, viel mehr, als wenn Sie sagen, Sie müssen da einen Tag frei machen, Darm vorbereiten und hier sind Vorsorgekoloskopie. Wir haben das leider lernen müssen. Wir haben das zu hoch gehangen für viele Patienten und insbesondere für die Typ-2-Diabetes-Patienten. Wir müssen es einfacher rüberbekommen. Und von den Niederländern zum Beispiel und anderen europäischen Ländern, die das anders machen, sehen wir, dass dann 3-mal so viele Teilnehmer, da sind sie plötzlich bei Teilnahmeraten von 60-70% und wir sind bei Teilnahmeraten von 20%, was leider heißt, dass 80% der Anspruchsberechtigten und die auch ein Risiko haben, nicht teilnehmen. Und die beste Krebsvorsorge ist natürlich diejenige, an der der Betroffene oder der Patient teilnimmt. Sie können noch so eine tolle Maßnahme haben, die noch so toll ist, aber wenn er nicht teilnimmt, der Betroffene, hat er davon nichts. Und da müssen wir dran arbeiten und da werden wir auch besser werden.
Können Sie vielleicht nochmal direkt die Risikobeziehungen benennen zwischen Diabetes und Krebs konkret? Also mit welchen Tumoren muss ich als Diabetologe bei meinen Typ-2-Diabetes-Patienten vielleicht doch leider rechnen?
Nun, es sind einmal die im Magen-Darm-Trakt, dann die im frauenärztlichen Bereich und auch urologische vom Urologen. Dann habe ich Ihnen schon 3 Gruppen genannt, auch Schilddrüse. Machen wir mal vom Magen-Darm-Bereich. Was gibt's da auch für Vorsorgeprogramme? Das sind Darmkrebsvorsorge, wo auch jeder Anspruch hat, der 50 Jahre alt ist in Deutschland, Mann wie Frau. Bei Leber, es gibt auch ein erhöhtes Risiko für Leberkrebs bei Diabetespatienten, insbesondere wenn eine Fettleber besteht. Die sind meist beim Diabetologen sowieso bekannt und der weiß auch, in gewissen Abständen macht er eine Ultraschalluntersuchung. Das eignet sich auch in der Form von einer Früherkennung beim chronisch Leberkranken zur Früherkennung eines Leberzellkarzinoms, so heißt es. Für die anderen Tumorerkrankungen im Magen-Darm-Trakt, wie zum Beispiel Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, wo auch ein erhöhtes Risiko für einen Typ-2-Diabetes-Patienten besteht, gibt es momentan kein etabliertes Krebsvorsorgeprogramm. Gibt es zurzeit nicht. Dann zu den Frauenärztlichen. Da ist natürlich vor allem Brustkrebs-Screening, also Mammographie-Screening. Sollen alle Frauen teilnehmen, die anspruchsberechtigt sind? Die Diabetes-Patienten und Typ-2-Diabetes insbesondere. Leider ist es so, die epidemiologischen Untersuchungen zeigen immer, dass die Typ-2-Diabetes-Patientinnen seltener Teilnehmer Mammographie-Screening als die Nicht-Diabetes-Patienten. Und da kommt es natürlich darauf an, für den Diabetologen, Diabetologin, da das Gespräch zu suchen, damit da die Teilnahmerate noch besser werden. Insgesamt muss man aber sagen, Frauen sind viel besser als Männer bei Krebsvorsorge. Männer sind wirklich katastrophal schlecht, sind richtige Vorsorgemuffel. Aber auch bei Frauen ist noch Luft nach oben, auch bei den Diabetes-Patientinnen. Bei den urologischen Tumoren ist es insbesondere das Nierenzellkarzinom und das Harnblasenkarzinom, was erhöht ist beim Typ-2-Diabetes-Patienten. Hier gibt es aber kein standardisiertes oder etabliertes Vorsorgeprogramm generell und auch nicht für Diabetes-Patienten. Das war so ein kurzer Durchritt. Ich habe jetzt nicht alle Tumorerkrankungen erwähnt, die mit Typ 2 etabliert sind, aber ich habe, glaube ich, versucht, alle zu erwähnen, wo es auch ein Vorsorgeprogramm gibt. Prostata vielleicht, weil es ja häufige Prostata-Vorsorge. Das ist eine Erkrankung überraschenderweise, die nicht assoziiert ist mit Diabetes. Das ist eher fast umgekehrt, dass die Männer mit Typ-2-Diabetes ein geringeres Risiko haben. Also auch, dass sie aussehen, dass es Unterschiede gibt. Nicht alles ist gleich, nicht alles ist assoziiert mit Diabetes, dass immer das Krebsrisiko steigert. Also nicht alles über einen Kamm scheren.
Das ist jetzt aber noch kein Grund, Diabetes zu bekommen, liebe Männer.
Nein, auch kein Grund, nicht zum Urologen zu gehen für die Männer und Prostatakrebsvorsorge zu machen. Nicht, dass sie mich missverstehen. Das wollte ich nicht gesagt haben.
Ganz kurze Nachfrage dazu. Also ist eigentlich auch bei männlichen Diabetespatienten das Risiko für an Brustkrebs zu erkranken erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung, das ja eigentlich eine sehr seltene Erkrankung ist?
Ehrlich gesagt, da muss ich passen, da bin ich überfordert, da will ich jetzt auch nicht antworten. Ich habe bisher noch nichts dazu gesehen, dass es untersucht ist und assoziiert ist, aber ich will mich da müsste ich nachgucken. Das kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht sicher beantworten.
Okay. Und Sie sind jetzt auf alle möglichen Entitäten eingegangen. Gibt es denn da Zahlen dazu im Vergleich zu nicht an Diabetes erkrankten Personen, wie stark dieses Risiko erhöht ist?
Ja. Also wenn Sie es mitteln, bei diesen Entitäten, bei diesen Tumorerkrankungen, die assoziiert sind mit Typ-2-Diabetes, ist es so 1,2 bis 1,7-fach erhöht, das Risiko daran zu erkranken. Ist nicht immer gleich. Bei den einen, zum Beispiel Darmkrebs, ist eher erhöht um so 50%, bei Bauchspeicheldrüse oder Leberkrebs eher um 100% erhöht. Ne? Aber so im Mittel ist 1,2 bis 1,7-fach erhöht. Also auch nicht im Faktor 5 oder 10, das ist es nicht. Was aber dann die Sterblichkeit betrifft, also wenn Sie erkranken und daran versterben, dann geht's hoch bis zum Faktor 2,7. Und das ist dadurch bedingt, dass eben die 5-Jahres-Prognose ungünstiger ist und der Diabetespatienten bei jeder Operation, auch bei kleinen Eingriffen, bei allem ist immer der eher Komplikationen, Wundheilung schon anderes hat, sodass immer die Prognosen dann bei bestimmten Erkrankungen, auch bei Tumorerkrankungen, dann ungünstiger sind als bei den Nicht-Diabetes-Patienten. Und deshalb diese Sterblichkeit, Krebssterblichkeit, die um das 2,7-fache im Durchschnitt erhöht ist.
Und wenn Diabetes selten wäre, würden wir darüber nicht so viel reden, aber dadurch, dass Diabetes so häufig ist, ist es dann doch ein sehr, sehr eindeutiger Effekt. Dieses Zitat, Karzinome sind heute die Haupttodesursache bei Typ-2-Diabetes, zeigt es ja so ein bisschen.
Ja, und das, obwohl natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen beim Diabetespatienten nicht verschwunden sind. Man muss aber anerkennen, den Angiologen, also den Gefäßmedizinern und den Kardiologen, den Herzspezialisten, die haben natürlich die letzten Jahrzehnte sich sehr gekümmert um die Diabetespatienten und sehr viel Positives bewirkt. Das ist auch der Grund. Dort in diesen Bereichen ist die Sterblichkeit deutlich zurückgegangen, also durch die Fortschritte der Medizin, der Verfügbarkeit des Kardiologen, des Angiologen, wurden hier große Fortschritte erzielt und auch die Sterblichkeiten reduziert, gibt es eine deutliche Abnahme und leider ist bei Infektionskrankheiten und bei Tumorerkrankungen dieser Effekt nicht eingetreten, sondern beides, auch die Infektionskrankheiten, weil wir jetzt ja eben Covid hatten die letzten 2 Jahre und auch mit Diabetes assoziiert, dort sind die Sterblichkeiten nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil haben zugenommen und da die einige Krankheiten zurückgegangen sind, was die Sterblichkeit betrifft, die Herz-Kreislauf und die anderen Stellen nicht zugenommen haben, hat sich jetzt das Verhältnis verschoben und jetzt sind die Tumorerkrankungen Nummer 1 als Todesursache bei Typ 2 Diabetes.
Können Sie da Zahlen dazu oder Schätzungen dazu sagen?
Also es ist jetzt kein so gigantischer Unterschied momentan, aber wenn Sie zum Beispiel, es hängt vom Lebensalter ab, wenn Sie generell Bevölkerung nehmen, deutsche Bevölkerung, die zwischen 35 und 70 Jahren alt ist, mit und ohne Diabetes, nur 35 bis 70 Jahre alt, in dieser Altersgruppe sind Tumorerkrankungen doppelt so häufig als Todesursache als Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn Sie 90 und 100 Jahre alt sind, wenn sie sehr alt sind, dann sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz vorne. Ne? Aber so in der Mitte 35 bis 70 sind Tumorerkrankungen, das wird oft nicht so gesehen, viel häufiger. Und beim Diabetespatienten ist es eher noch stärker. Ne? Also da in dieser Altersgruppe Faktor 2 häufiger als Herz-Kreislauf. Was dann in der Altersgruppe zweithäufigste Ursache ist, aber sonst für die Gesamtbevölkerung, weil ja wir eine hohe Lebenserwartung haben in Deutschland, ist insgesamt natürlich Herz-Kreislauf immer noch für die Gesamtbevölkerung Nummer 1 an erster Stelle.
Was können Sie denn sagen, welche Rolle spielt das Übergewicht bei Typ-2-Diabetes und Krebsentstehung?
Ja, das geht oft auch Hand in Hand, dadurch, dass so viele Typ-2-Diabetes auch ein Übergewicht haben, 80% oder gar 90% in Deutschland haben auch Übergewicht. Und auch Übergewicht und Adipose für sich allein, also für sich allein ohne Diabetes, erhöht auch das Krebsrisiko und von den gleichen Tumorarten, die wir gerade eben besprochen haben. Also das Muster ist gleich. Und jetzt, wenn Sie dann einen Patienten haben, der beides hat, Übergewicht und Diabetes, dann überlappt sich das. Aber es ist dann insgesamt mehr, als wenn er sogar nur Übergewicht hat oder nur Typ 2 Diabetes. Aber von den Mechanismen, wie es dazu kommt, das erhöhte Krebsrisiko, ist da zwischen den beiden Krankheitsbildern sehr viel Überlappung zwischen Übergewicht und Typ 2 Diabetes. Wobei jede Gruppe nochmals ihre Eigenarten hat, sodass die Summe dann doch noch mehr wird. Und wenn man das Übergewicht, wenn Sie es anders sehen, wenn man das sozusagen umkehren kann, was konservativ natürlich möglich ist, wenn jemand den Lebensstil komplett ändert, nicht so vielen gelingt, dann nimmt das Krebsrisiko wieder ab an diesen Entitäten. Oder bei Patienten, was die US-Amerikaner sehr viel mehr machen als wir, dass sie auch bariatrische Chirurgie anbieten, also Magen-Bypass-Operationen, damit das Gewicht reduziert wird, was natürlich, wenn die erfolgreich ist, die Operation auch immer gelingt und auch deutliche Gewichtsabnahmen erzielt werden, 20%, 25% oder gar mehr. Da kommt es natürlich nicht nur zur Gewichtsabnahme, sondern auch zum Teil zu einer Remission des Typ-2-Diabetes. Und bei diesen sehr übergewichtigen oder adipösen Menschen, vor allem wenn die noch Fettleber haben, wenn sie dann bariatrische Chirurgie machen und gucken dann nach 10 Jahren, 15 Jahren, dann haben die eine Verringerung des Krebsrisikos bei Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel um 50%. Also richtige Änderungen, fast das, was ich vorhin gesagt habe, was draufkommt mit dem Faktor 2, so als könnten das fast umkehren. Und das an großen Kollektiven in den USA untersucht, die machen sehr viele dieser Operationen und eben auch nach 15 und 15 Jahren nachgeguckt, also dass man wirklich auch was sagen kann, bei Tumorerkrankungen müssen sie immer eine Weile warten, bis sie was auswerten können. Passierte zum Glück nicht gleich nach 2-3 Tagen, aber diese langfristigen Nachuntersuchungen gibt es inzwischen an großen Kollektiven und ähnliche Daten gibt es auch aus Schweden. Die haben eine eigene Kohorte seit Jahrzehnten, die sie nachverfolgen mit Übergewicht und Diabetes und haben auch gesehen, diejenigen, die dann Gewicht abnehmen oder wo der Diabetes, der Typ 2 Diabetes in Remission geht, Reduktion des Krebsrisikos um 50 oder 60%. Also es funktioniert auch und bestärkt nochmal diesen Zusammenhang, dass es miteinander was zu tun hat. Also Gewichtskontrolle ist was Wichtiges in der Prävention von Tumorerkrankungen in unserer westlichen Gesellschaft, wo beides sehr häufig ist, Übergewicht als auch Typ 2. Also wenn Sie das präventiv angehen, vor allem natürlich bei Kindern und Jugendlichen, dann tun Sie sehr was sehr Gutes hinsichtlich der präventiven Onkologie. Natürlich auch hinsichtlich des Diabetes und anderer kardiovaskulärer Erkrankungen, aber auch hinsichtlich der Prävention von häufigen Tumorerkrankungen.
Sehr interessant und sehr ermutigend. Gibt es denn noch weitere Risikofaktoren, die Sie als Arzt brauchen, um das Risiko abzuschätzen, vielleicht die Patienten früher zu bestimmten Vorsorgeuntersuchungen zu schicken, außer dem Gewicht?
Also was sehr ungünstig ist, wo wir leider nicht besonders gut sind in Deutschland, ist, wir sind beim Rauchen sehr weit vorne, immer noch. Und natürlich ist Tabakrauchen für 30% der Krebstodesfälle in Deutschland verantwortlich, auch im Jahr 2022, auch wenn insgesamt heute die Raucherhäufigkeit niedriger ist als noch vor 50 Jahren. Aber wenn Sie zum Beispiel, um wieder auf die Kinder zu sprechen zu kommen, hat das Robert-Koch-Institut vor ein paar Jahren erst eine Analyse gemacht, bei Kindern bis zum 17. Lebensjahr haben 40% der Kinder mindestens ein Elternteil, das raucht. Und ich glaube, 15% haben sogar zwei Elternteile, die rauchen. Und leider ist auch das Passivrauchen und auch das Passivrauchen als Kind korreliert leider auch mit ihrem Lungenkrebsrisiko als Erwachsener oder dem Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko als Erwachsener. Also man muss auch beim Rauchen leider auch schon früh ansetzen und auch bei Kindern und Jugendlichen daran denken. Und es ist nicht nur das aktive Rauchen, sondern auch das passive Rauchen. Und da könnte man viel besser werden. Länder wie Norwegen und Schweden haben die letzten Jahrzehnte die Anzahl oder die Prozentzahlen der Menschen, die dort täglich rauchen, halbiert und sind zum Teil jetzt bei 10% und niedriger bei den Erwachsenen. Das ist eine tolle Leistung. Und wir sollten da ein bisschen versuchen, dran anzukoppeln und in den Wettstreit zu kommen. Wir haben da Luft nach oben. Also Rauchen ist ganz wichtig als vermeidbare Krebsursache. Übergewicht und Diabetes haben wir genannt. Alkoholkonsum in großen Mengen jeden Tag erhöht leider auch das Krebsrisiko. Ich will das jetzt nicht groß ausführen. Vor allem Kombination aus Rauchen und regelmäßig Alkohol ist keine gute Kombination. Die ist sehr ungünstig. Und was Sie generell kennen, ist Diabetologie. Was wir immer machen in unserer Basisschulung, regelmäßige körperliche Bewegung, das senkt das Krebsrisiko von vielen Tumorerkrankungen. Ausgewogene Ernährung, auch das für viele Tumorerkrankungen sehr wichtig. Also der gesunde Lebensstil, Ernährung, körperliche Bewegung, Ihr Gewicht, Normalgewicht zu halten. Wenn Sie das alles befolgen würden, die ganze Bevölkerung, könnten Sie 40% und mehr unserer Tumorerkrankungen in Deutschland verhindern und da wir 500.000 Neuerkrankungen, Tumorneuerkrankungen pro Jahr haben, ist natürlich 40% eine gigantische Zahl, das sind 200.000 Betroffene, ne? Also dass Sie auch das Potenzial sehen, was diese präventive Tumormedizin oder Onkologie zu bieten hat.
Noch ein weiterer Faktor eventuell ist vielleicht das HbA1c. Oder die Diabeteseinstellung, oder liege ich da falsch?
Ja, also die Güte, wenn Sie so wollen, der Diabeteseinstellung, auch wie die Zeit oder wie oft Sie in dem Zielbereich liegen, den Sie vereinbart haben, oder ob, wie wir so salopp sagen, jemand, der sehr schlecht eingestellt ist, der ganz oft entgleist nach oben und unten, große Variabilität hat in den Blutzuckerspiegeln oder auch im HbA1c, da haben Sie leider einen wunden Punkt angesprochen. Auch das ist epidemiologisch gut untersucht. Wenn Sie diese Patienten mit so schlecht eingestellten Diabetes, Typ 2 Diabetes vergleichen mit denen, die gut eingestellt sind, hat leider die Gruppe mit schlecht eingestellten Blutzuckerwerten ein höheres Krebsrisiko, oftmals auch so um 30%, 40%, 50% erhöht gegenüber den gut eingestellten. Sodass nochmal ein Appell ist, wie wichtig es ist, dass Sie die Blutzucker sehr gut einstellen können und Patienten gut schulen, soweit eben das möglich ist und ihn auch vielleicht motivieren können, ohne ihn da zu ängstigen.
Sie sind ja nun ausgewiesene Expertin für Diabetes, auch für Krebsentstehung oder Krebserkrankungen. Aber natürlich werden das Groß der Menschen, die Typ-2-Diabetes haben in Deutschland, in Hausarztpraxen betreut. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kennen denn die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen auch das hohe Krebsrisiko bei übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes?
Ich hatte es anfangs schon angesprochen, also es ist erstaunlich wenig bekannt. Ich will mir da gar nicht ausnehmen. Ich weiß, mir ist das auch erst seit ein paar wenigen Jahren so richtig bewusst, die Ausmaße. Da haben wir wirklich noch größeren Informationen und Aufklärungsbedarf, sowohl im Kollegenkreis als generell in der allgemeinen Öffentlichkeit ist das auch nicht sehr bekannt. Und bei unseren Patienten ist es leider auch nicht sehr bekannt, aber da sind wir natürlich mit dafür verantwortlich. Und das ist ja vielleicht auch der Grund für die heutige Veranstaltung, da wir versuchen, so Schritt für Schritt etwas daran zu ändern, dass das Wissen bekannter wird und ihre Einleitung, dass das nun die häufigste Todesursache ist, das ist natürlich ein Argument, die aufhorchen lässt die Leute, deshalb führen wir sie an, nicht um die Leute zu schrecken, sondern zu sagen, guckt hier hin, hier ist ein Problem, hier ist Bedarf und da müssen wir uns darum kümmern und zum Glück haben wir ja auch was zu bieten.
Sie hatten eben auch die Patienten angesprochen, die informiert werden sollen über Krebsfrüherkennungsangebote, also nicht nur über Prävention, sondern also Lebensstilmaßnahmen, sondern auch über die Früherkennungsangebote. Vielleicht auch am besten schriftlich, niedrigschwellig. Aber wer genau sollte das denn machen? Ärzte, Krankenkassen? Wenn ja, welche Ärzte?
Ja, es gibt da einige positive Initiativen. Zum Beispiel, auch wenn ich das vielleicht nicht machen sollte, aber eine Krankenkasse, Barmer Krankenkasse, hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, ein Projekt initiiert für alle, die Mitglieder sind dieser Krankenkasse, dass sie nach Hause geschickt bekommen, einen Brief mit einem Stuhltest, den sie selber machen können und nicht hochkompliziert wissenschaftlich erklärt, sondern ganz anschaulich einfach, was sie machen sollen. Und den Test da machen sollen, müssen eine Stuhlprobe abgeben und dann wieder zurückschicken. Also das ist ein niederschwelliges Angebot. Sie kriegen es zugeschickt, es entstehen ihnen keine Kosten und sie werden vorher natürlich noch informiert, was das Ganze soll. Wenn sie 20 oder 30 Jahre alt sind, kriegen sie das nicht, sondern nur die Anspruchsberechtigten. Und zum Glück hat die Barmer Krankenkasse das Alter sehr niedrig gesetzt. Das ist sehr erfreulich, nämlich auf 40 Jahre. Weil es leider bei Darmkrebs seit 20 Jahren eine Bewegung gibt in der westlichen Welt, dass immer häufiger Menschen, die jünger sind, also die unter 50 Jahre alt sind, auch 40 bis 50, bei denen deutliche Zunahmen sind an der Häufigkeit an Darmkrebs zu erkranken. Häufigkeit ist sowas wie 4% Zunahme pro Jahr. Warum auch immer das passiert, das wissen wir nicht so. Und deshalb, dass man auch die Schwelle runtergesetzt, haben wir auch diese erreicht, ab dem 40. Lebensjahr. Und dann bekommen sie das zugeschickt, jedes Jahr oder jedes zweite Mal so ein Stuhltest und können das zu Hause machen. Und das weiß man zumindest von den Niederlanden, anderen Ländern, das führt dazu, dass dann 60% eher mitmachen und nicht 20%. Also das meine ich mit niederschwellig, das ist ein gutes Beispiel. Und der Hausarzt und der Diabetologe soll das nur unterstützen, wenn der Patient fragt, jetzt habe ich da was zugeschickt bekommen und haben gar nichts gehört, worum geht's da? Da man sagt, ja, Teilnehmer, das ist sinnvoll. Und sonst, wenn er in die Praxis kommt, zum Hausarzt oder zum Diabetologen und ist eben in dem Alter, dass ihm Vorsorgeangebote zustehen, Mammographie ist zurzeit noch ab 50, Darmkrebs, Screening generell ist bei 50, abgesehen von einzelnen Krankenkassen, ist sie nicht mehr uniform, einige machen es auch ab 40, AOK Nordost zum Beispiel oder auch die Barmer, die sind gerade so in Bewegung, das auszutesten, wie auch die Akzeptanz ist und sehen eben, dass es zum Teil nach vorne verschiebt, ins jüngere Alter, vor dem 50. Lebensjahr, sonst ist meist so bei 50, wird man angesprochen für Darmkrebsvorsorge, bei vielen Entitäten bei 50 und dass man da jetzt ein bisschen nach vorne guckt. Bei Mammographie gibt es auch Überlegungen, das zu senken, das Alter mit 45 zu starten. Bei Darmkrebs, Gebärmutter heißt, das ist zum Glück eine positive Ausnahme, da geht schon früher los. Das wird auch gut akzeptiert. Ja, und also der Hausarzt, der Diabetologe sollte das unterstützen und einen Patienten ansprechen, der eben dem Alter ist, dass er auch an den Standards, die angeboten werden, die von den Krankenkassen übernommen wird, teilnimmt.
Also die früheren Vorsorgeuntersuchungen, die Sie gerade zitiert haben, die sind ja auch insofern sehr wichtig heutzutage, weil ja natürlich der Typ-2-Diabetes auch viel früher auftritt, beziehungsweise bei uns vielleicht auch erst diagnostiziert wird, nachdem er schon 5 bis 10 Jahre besteht. Die Menschen also schon Hyperglykämie viele Jahre haben und auch Übergewicht und somit auch das Krebsrisiko schon fortgeschritten sein kann.
Ja, das ist eine Überlegung, weil natürlich auch bei Kindern und Heranwachsenden und jungen Erwachsenen seit einigen Jahrzehnten Typ-2-Diabetes oder auch der Prädiabetes, das, was Sie sagen, vorher schon, das Übergewicht, auch da schon auftritt. Also im jüngeren Lebensalter, als es noch vor 30, 40 Jahren war, bei unseren Eltern oder Großeltern, da war das selten, ne, in diesem jungen Lebensalter. Jetzt ist es häufig. Und wenn Sie natürlich als 15-Jährige jetzt Typ-2-Diabetes und Adipositas haben und sind dann, werden dann 45, dann haben Sie 30 Jahre lang was dem schon ausgesetzt, diesen Stoffwechselprodukten von Typ-2-Diabetes und von Adipositas, ohne dass man all diese Metaboliten, diese Stoffwechselprodukte verstanden haben. Aber einige in der Kombination sind verantwortlich für das Krebsrisiko und verantwortlich für diese Vorverlagerung, dass das eben dann schon früher auftreten kann, so ein Darmkrebs, ohne dass wir es komplett verstanden haben. Aber wir sehen schon, was Sie andeuten, Zusammenhang, dass das alles viel früher, in früheren Lebensjahren beginnt. Und die Menschen, da das früher beginnt, auch längere Zeit in ihrem Leben dem ausgesetzt sind.
Sie hatten jetzt ein paar Früherkennungsangebote genannt. Fehlen da noch welche? Gibt es da noch weitere relevante Angebote?
Gut, frauenärztlich hatte ich es genannt, auch ohne dass ich Frauenarzt bin, aber die bitte Ihre Diabetespatienten zum Frauenarzt schicken. Also Gebärmutter, Halskrebs, eine faszinierende Geschichte, was da erreicht wurde in den letzten Jahrzehnten, wie effektiv das ist. Ne? Also einige sind ja so beeindruckend effektiv, Krebsfrüherkennungsmaßnahmen oder die Prävention des Verhindern, diese Impfung auch gegen diese Viren, HPV-Viren, das ist ja beeindruckend. Aber es nutzt natürlich vor allem den Frauen, die daran teilnehmen, ne? Oder den Mädchen, die sie impfen lassen. Und da kann man nur wieder appellieren, bei Mädchen natürlich auch schon den Eltern, dass die schon darauf achten, dass das passiert und dann später, dass sie regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Und die Mammographie, da sind zwar die Teilnahmeraten viel höher bei Frauen als jetzt bei Männern zur Prostata, aber auch da ist noch Luft. Und bei Diabetespatientinnen, bitte daran erinnern, die sind auch hier ein bisschen im Hintertreffen bei den Teilnahmeraten. Bei den anderen etablierten Darmkrebs habe ich ja schon mehrfach genannt, dass man es auch vorverlagert, vielleicht eben auch schon vor dem 50. Lebensjahr bei den jungen Typ-2-Diabetes-Patienten, wahrscheinlich Richtung 40, so wie es die Barmer Krankenkasse jetzt gerade testet und dann niederschwellig, wieder so ein Stuhltest, der nach Hause geschickt wird. Wenn er dann positiv sein soll, der Stuhltest, dann natürlich die Konsequenz, dann muss man auch die Darmspiegelung machen, weil man dann eine Sorge hat, dass da entweder ein Tumor da ist oder Vorstufen von Tumor. Das gehört natürlich dazu, aber das ist ja nur ein Teil der Patienten. 6-7%, so ist die ungefähr. Und für die anderen 97, die negativ sind, die bleiben dann so, dann haben wir das wiederholt nach 2 Jahren. Also niederschwellig. Gut, Prostata hatte ich angesprochen, Prostata-Vorsorge wollen wir nicht thematisieren in dem Zusammenhang, nichts gegen die Urologen und auch wichtig für die Männer, aber jetzt nicht in diesem Zusammenhang mit Diabetes. Und für Leber hatte ich es kurz angesprochen, das betrifft die chronisch Leberkranken, die natürlich auch beim Hepatologen sind oder beim Diabetologen, weil das ganz oft sich überlappt, ne, mit dieser Adipositas Typ-2-Diabetes, dass dann Ultraschalluntersuchung der Leber stattfindet. Sollte es dann schon fortgeschrittene Lebererkrankung sein oder gar Leberzirrhose, wird es sogar alle 6 Monate empfohlen.
Gibt es da noch irgendwas jetzt in Bezug auf hepatozelluläre Karzinome, was der Diabetologe beachten sollte?
Ja, was wichtig ist, wenn ein Diabetespatient muss überwacht werden Richtung Fettleber und es gehört da auch dazu, dass ein Angebot, was es seit kurzem gibt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, dass wenn man 35 Jahre alt wird, man auch einmal screenen, untersuchen kann auf eine chronische Virusinfektion, chronische Hepatitis B oder chronische Hepatitis C Infektion. Auch wenn der Patient unauffällige Befunde hat jetzt im Labor, also auch keine Beschwerden hat, trotzdem dieses Screening, denn das weiß man, wenn man sowohl eine Stoffwechselerkrankung hat, Typ-2-Diabetes und so eine chronische Virusinfektion, dann hat man ein Risiko, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte an einem hepatozellären Karzinom, Leberkrebs zu erkranken, das um Faktor 50 oder gar Faktor 100 und mehr gesteigert ist. Und wenn man dann eben das jahrzehntelang, weil das auch nicht wehtut, macht keine Schmerzen, die Leber, Veränderung der Leber, Leberentzündung tut nicht weh, da sind keine Nerven in der Leber, merkt man das nicht. Und deshalb ist diese Vorsorge, gerade beim Diabetologen, wenn er da jemand hat, dass der das diese Hepatitis B und C Screening macht, wenn derjenige 35 Jahre alt geworden ist. Das muss man auch nur einmal machen und es wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Also da liegt man sehr daran, dass man das routinemäßig dann macht.
Spielt denn die medikamentöse Therapie des Typ-2-Diabetes eine Rolle bei der Krebsinzidenz?
Das ist die Gretchenfrage, die alle interessiert. Von den Medikamenten, die wir schon lange kennen, schon lange in der Diabetologie verwenden, kommt immer bei diesen epidemiologischen Untersuchungen oder Meta-Analysen immer raus, dass Metformin dasjenige Medikament ist, was in all diesen Untersuchungen immer mit einem geringeren Krebsrisiko einhergeht und bei anderen Medikamenten das in dem Maße nicht ist oder wenn verglichen wird mit Insulin oder Sulfen und Harnstoffen und Metformin, immer Metformin gut abschneidet und die anderen weniger gut. Das ist auch ein Grund, warum in unserer Leitlinie, in der nationalen Versorgungsleitlinie, wenn es zur medikamentösen Therapie kommt bei Typ 2 Diabetes, immer noch Metformin ganz oben mit dabei ist. Natürlich zum einen wegen der Effekte, was den Diabetes betrifft, aber auch dieses Argument, was die Tumorerkrankung betrifft. Vielleicht zielt Ihre Frage auch auf unsere neuen Substanzklassen hin. Die sind spannend. Wir haben ja ganz potente neue Substanzklassen. Die SGLT2-Hämmer, Glukosetransporterhämmer und die GLP-Analoga oder auch, glaube ich, duale kombiniert GLP und GIP, also ganz neu vor der Zulassung steht da ein Medikament. Das ist höchst spannend. Was es natürlich für all diese neuen Substanzen noch nicht gibt, sind Langzeitnachbeobachtungen. Dafür sind sie zu kurz auf dem Markt, dass man sagen kann, wenn ich das 10, 20 Jahre nehme, wie ist dann mein Krebsrisiko? Das gibt es noch nicht. Es gibt erste Analysen, die einige Jahre zurückgucken und zum Glück beruhigend sind. Man wird von den grundlagenwissenschaftlichen Überlegungen erwarten, dass diese neuen Substanzklassen, die ja nicht nur dazu führen, dass der Diabetes gut eingestellt ist, sondern meist mit einer Gewichtsreduktion, Gewichtsverringerung einhergeht, was ja sehr erwünscht ist, dass vielleicht auch mit diesem Ansatz in Analogie jetzt zu dieser Magen-Bypass-Operation, dass vielleicht auch das Krebsrisiko sich verringern könnte. Aber das muss man natürlich geduldig abwarten. Man kann nicht alles vorhersagen und ist momentan noch kein Grund, darauf zu spekulieren. Da muss man geduldig sein. Aber beruhigend ist es auch für die Firmen, für die Zulassung, weil es ja sehr viele Sicherheitsbedenken immer gibt. Es gibt jetzt kein richtiges Signal, dass jetzt Tumorerkrankungen generell häufiger würden. Das gibt es zum Glück nicht mit den neuen Substanzen.
Könnten Sie bitte nochmal ganz kurz auf ein paar mögliche biologische, pathophysiologische Mechanismen eingehen, die jetzt für den Zusammenhang sprechen zwischen Diabetes und Krebs? Also ein bisschen waren Sie schon darauf eingegangen.
Ja, also vielleicht, weil es doch eine Vielzahl ist, vielleicht auf drei Mechanismen sich beschränken. Das eine ist diese Geschichte mit der Hyperinsulinämie, also viel Insulin im Körper und der Insulinresistenz. Das andere ist chronische Entzündungszustände, die mit Typ-2-Diabetes und Adipositas einhergehen. Und die chronische Hyperglykämie, dass der Blutzucker ständig hoch ist, das für sich kann bestimmte Tumoren beschleunigen, im Wachstum beschleunigen. Das mit dem Insulin, da gibt es viele Untersuchungen, tierexperimentell, Zellkulturen und auch bei Menschen epidemiologische Untersuchungen. Immer wenn das Insulin lange, lange hoch ist im Blut, oft eben bei Übergewicht, Adipose, Typ 2 Diabetes, dann steigt das Risiko von den genannten Tumorerkrankungen. Und von anderen nicht, die wir nicht genannt haben. Also es sind immer bestimmte Entitäten, Tumorerkrankungen, aber die wir genannt haben, das korreliert miteinander. Und Insulin und auch das Insulin-like Growth Factor, IGF-1, sind Wachstumsfaktoren. Ja, und können das Wachstum besteuern von normalen Zellen, aber auch von Tumorzellen oder auch Zellen, die gerade im Übergang sind. So ist der Zusammenhang, der ist auch gut untersucht und akzeptiert. Dann der chronische Entzündungszustand. Das Fettgewebe im Bauch, die viszerale Adipositas, das ist ein endokrines Organ, das Fettgewebe im Bauch. Das produziert Unmengen von Wachstumsfaktoren, von Zytokinen, also Entzündungsmediatoren und setzt es im Blut frei und im Körper. Und man weiß, dass dieser chronische Entzündungszustand, manchmal sieht man es auch an einem erhöhten CRP, wenn man Blut abnimmt, ist dann erhöht bei diesen Menschen. Also ein systemischer Entzündungszustand und das treibt auch das Risiko bestimmter Tumorerkrankungen voran. Ist auch für, wenn wir jetzt zu den Gefäßmedizinern gehen würden, auch dort korreliert es mit dem Atherosklerose-Risiko. Also da überlappt sich sogar einiges von der Gefäßmedizin und der Tumorentwicklungsgeschichte von den Mechanismen. Und die chronische Hyperglykämie, die ist zum Teil sehr alt, die Zusammenhänge. Es gab sogar mal einen Nobelpreis für den deutschen Chemiker Otto Warburg vor fast 100 Jahren oder 90 Jahren, der das als erster untersucht hat. Und wenn die bestimmte Tumorzellen brauchen oder wachsen schneller, wenn die Glukosewerte höher sind in ihrer Umgebung. Einige Tumorzellen, ich habe sie angesprochen, Bauchspeicheldrüse selbst, setzen sogar alles Mögliche in Bewegung, um die Insulinfreisetzung im Körper zu reduzieren, damit dann die Glukose im Blut und im Interstitium ansteigt und sie schneller wachsen können. Also es gibt viele Tumoren, die sind auf diese Glukose angewiesen, vor allem die schnell wachsenden. Bei anderen scheint es nicht so ausgeprägt zu sein, ist nicht ganz einheitlich. Und wenn sie dann ständig hohe Glukosespiegel haben, dann wird das Wachstum von Tumoren beschleunigt und vielleicht die Latenzzeit, weil es oft Jahre, Jahrzehnte dauert, bis so eine ganz kleine Veränderung von einer entarteten Zelle bis zu einem großen, soliden Tumor, das geht nicht in der Regel nicht innerhalb von 2-3 Tagen so lange, dann kann das beschleunigt werden, die Zeitachse schneller sein. Und sonst hätten sie es vielleicht, wenn sie mit 70 oder 80 versterben, am Herzinfarkt gar nicht erlebt. Aber wenn es dann 20 Jahre schneller geht, dann erkranken sie mit 55 Jahren oder 60 dran. So, also anschaulich gesprochen, dürfen mich da nicht festlegen, ne? Weil das noch nicht so ganz alles verstanden ist. Aber es beschleunigt zumindest das ganze Geschehen bei den Tumorzellen, die einen Vorteil haben, die schneller wachsen, wenn Glukosespiegel höher sind. Das waren drei Mechanismen so in Kurzform. Und etwas vereinfacht.
Vielen Dank. Ja, aber trotzdem sehr anschaulich. Also vielen Dank.
Wo sehen Sie denn den dringendsten Forschungsbedarf hinsichtlich Diabetes und Krebsentstehung?
Ja gut, Herr Professor Herzig, habe ich angesprochen. Es ist, wir sind eigentlich in einer guten Situation in Deutschland, dass wir so ein Institut seit ein paar Jahren haben. Der Deutschen Diabetesgesellschaft kann man nur danken und Hochachtung, dass das so früh gesehen wurde, dass man da auch investiert hat und auch der Forschungsgemeinschaft, dass da auch Gelder zur Verfügung gestellt wird. Das sollte auf jeden Fall weiter unterstützt werden, ausgebaut werden, weil sie jetzt auch herausgestellt hat, dass dieser Zusammenhang in beiden Richtungen sehr wichtig ist. Nicht nur, dass Diabetes das Krebsrisiko erhöht, sondern dass bestimmte Tumoren, damit sie schneller wachsen, aus Eigeninteresse einige daran setzen, dass weniger Insulin freigesetzt wird und Glukosespiegel steigen und setzen da bestimmte Überträgungsstoffe frei, Exosomen, so Vesikel, wo da Information drin ist. Und das hat Riesenpotenzial. Das hat Potenzial zum einen für Früherkennungsmaßnahmen, wenn man diese Sachen nachweisen kann, durch Blut abnehmen, ne? Und gerade bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo wir überhaupt nichts zu bieten haben Richtung Früherkennung. Für die sporadische Bauchspeicheldrüsen haben wir gar nichts, weltweit nichts. Ne? Riesenbedarf, ganz katastrophale Prognose hat diese Erkrankung und hat sich in den letzten 40, 50 Jahren wenig geändert, was 5 und 10 Jahre Überleben betrifft. Und wenn Sie da jetzt was finden würden mit dieser Verbindung Diabetes und Krebs, dass Sie das feststellen können, da ist irgendwas im Körper, was solche Stoffe freisetzt, die was machen an Insulinfreisetzung und das ist ein früher Tumor, wäre hervorragend. Ja, also in diese Richtung. Und ein Ansatz ist auch, wenn die Tumoren einen Vorteil haben, dass die Glukosespiegel hoch sind, vielleicht helfen da Medikamente, die den Glukosespiegel runterbringen. Es gilt zwei Hämmer oder andere. Vielleicht heilen sie nicht die Tumorerkrankung, aber der wächst viel, viel langsamer. Und dann haben sie plötzlich eine ganz andere Prognose, selbst wenn es fortgeschritten sein soll, die Patienten nicht heilen können. Aber es gibt auch Tumorerkrankungen, die wir nicht heilen können mit Metastasen. Die Leute leben 10, 20, 30 Jahre. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Erkrankung. Wenn man das so ähnlich wie Diabetes oder hohem Blutdruck zwar nicht heilen, aber es geht doch weiter und man hat eine gute Lebensqualität. Also wenn man sowas erreichen kann und wenn da die Diabetologie oder diese Ansätze, diese neuen, dazu einen Beitrag leisten können, wäre das wunderbar. Und das ist ein neues Feld, das ist sehr neu. Und es kann sein, dass diese Verbindung, die vorher so nicht bestand, zwischen Diabetologie und Tumormedizin eine sehr fruchtbare ist in beiden Richtungen.
Also wenn Sie da empfehlenswerte, vielleicht laufende Studien haben, in denen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch Patienten einschließen können oder Register, die interessant sind, dann können Sie uns das gerne nennen. Dann nehmen wir das in die Shownotes und ja, vielleicht findet sich dann der ein oder andere Patient noch für die Rekrutierung. Oder Sie können gerne jetzt auch was dazu sagen, falls Ihnen jetzt die eine Studie einfällt oder das eine Register, was Sie gerne unterstützen möchten.
Ich nehme Ihr Angebot gerne war und wird es dann auch nachliefern. Aber einiges, was wir angesprochen haben, ist sehr, sehr neu. Und auch solche Studien zu konzipieren, auf den Weg zu bringen, auch mit all diesen Hürden, dauert ein paar Jahre. wir sind so weit vorne dabei mit dem, was wir gerade angesprochen haben. Aber wir werden, was vor allem was den Bauchspeicheldrüsenkrebs betrifft, da werden wir sicher eine Registerstudie auf den Weg bringen. Also wenn Diabetes neu diagnostiziert wird nach dem 50. Lebensjahr, für diese Gruppe wollen wir unbedingt eine Studie auflegen. Die haben nämlich ein Risiko von 1%, da werden sie alles nicht hoch, aber von 1%, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken. Aber das ist der einzige richtige Ansatz, den es momentan gibt in der Medizin, um bei diesem Tumor mit der schlechten Prognose etwas ändern zu können. Und das kann sein, dass es über den neu diagnostizierten Diabetes nach dem 50. Lebensjahr geht. Viele andere Länder machen das bereits und da sind wir auf einem guten Weg, dass wir das in Deutschland demnächst auch auf den Weg bringen und dann stelle ich es Ihnen gerne zur Verfügung. Noch kann ich es nicht machen.
Ja, sehr gerne. Wir bleiben auch an dem Thema dran. Also wir werden jetzt auch im Herbst nochmal eine Folge zu Diabetes und Krebs in unserem O-Ton Onkologie machen. Auch ein bisschen mehr zu der Frage, was jetzt bei der Diabetestherapie von Krebspatienten zu beachten ist. Gibt's da jetzt trotzdem ganz kurz vielleicht mal 1, 2, 3 wichtige Punkte, die Sie ansprechen möchten, was jetzt zu beachten ist, wenn der Krebs schon aufgetreten ist?
Ja, da möchte ich mich zurückhalten, dass ich würde Anliegen unterstützen. Man ist erstaunt, wie viele Tumorpatienten ein Diabetes haben oder entwickeln während ihrer Erkrankung als Tumorpatient. Wenn Sie von der Bevölkerung insgesamt ausgehen, dass vielleicht 10% der Bevölkerung, also jetzt konservativ gerechnet, betroffen sind von Diabeteserkrankung, wenn Sie den Tumorpatienten angucken, sind Sie sicher ein Faktor 2, also bei 20% oder 30%. Bei bestimmten Tumorerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, immer, da geht es hoch auf 60-65%. Und bei Erstdiagnose von einem Bauchspeicheldrüsenkrebs haben 80 oder 85% eine Glukoseintoleranz oder erhöht die nüchternen Blutzuckerwerte. Also das ist ja offensichtlich, dass da irgendeine Verbindung bestehen muss, auch wenn es nicht 100% ist, aber 80-85% ist nun wirklich hoch und das ist nicht der statistische Bundesdurchschnitt, sodass hier eine Beziehung besteht. Und ich kann nur unterstützen, dass sie auch die Onkologen mehr mit ansprechen, mehr sensibilisieren für dieses Thema. Weil natürlich auch viele Medikamente, die in der Tumormedizin gegeben werden, auch selber die Stoffwechsellage verschieben können. Wir geben sehr viel Cortisonpräparate, Prednisolonpräparate, die kennen wir natürlich seit Jahrzehnten, die natürlich auch den Diabetes, wenn er besteht, derangieren lassen, entgleisen können, aber es dann meist vorübergehend. Und es gibt neue Medikamentengruppe, die als Substanzklasse, also neue Tumormedikamente, die als Substanzklasse ganz oft Diabetes selber induzieren, über ihren Mechanismus, wie sie auch, da gibt es eben Überlappung, sodass der Onkologe mehr und mehr konfrontiert wird, auch der niedergelassene Onkologe, mit der Tumorpatienten, die schon einen Diabetes haben oder im Laufe der Tumormedizin entwickeln, der Tumorbehandlung entwickeln und dann eben 30 oder gar 40% in der onkologischen Schwerpunktpraxis Diabetes haben. Das war früher, wurde jetzt nicht so sehr thematisiert und jetzt ist es doch so bekannt, diese Häufigkeit, dass es ein wichtiges Thema ist und ich kann Ihr Anliegen nur unterstützen, dass Sie da eine Sendung dazu machen und das auch ansprechen, weil dann bewegt sich auch ein bisschen was. Und die zwei Gruppen, die zwei Bereiche der Medizin, Onkologie und Diabetologie, werden näher zusammenrücken, auch bei der gemeinsamen Betreuung der Patienten.
Herr Professor Scherübel, wie sind Sie eigentlich zur Medizin gekommen? War das schon immer Ihr Berufswunsch?
Nicht von klein an. Man startet so als Lokomotivenführer, wie die meisten, und ändert sich dann so im Laufe des Lebens. Und wie so Pubertät und wie es so Richtung Schulende ging, da gab es dann von außen positive Erfahrungen im eigenen Umfeld. Dann kam das erst. Aber ich war früher auf einem anderen Pfad. Ich bin jetzt nicht von der Familie oder von den Eltern her vorgegeben, dass ich Arzt oder Medizin machen sollte. Es gab da äußere Einflüsse und das war eine sehr gute Entscheidung.
War das mit der Lokomotive eben ernst? Wollten Sie tatsächlich sowas machen?
Ich wollte immer gerne was Selbstfahrendes steuern können, ja. Das war immer, könnten auch Rennautos gewesen sein oder sowas, ja. Doch, die hatten es mir immer sehr angetan, ja.
Und wo haben Sie dann Studium begonnen?
Begonnen habe ich in Regensburg, da bin ich auch auf die Welt gekommen. Und dann ging es später nach Freiburg, ins Breisgau, sehr schön, und dann nach Heidelberg. Und von dem schönen Heidelberg war ich dann ausgeliehen nach Berlin und dann kam, fiel da die Mauer nach 4 Wochen, dass ich hier war. Und da wurde auf den Kurzaufenthalt Berlin, wurde dann ein längerer Aufenthalt bis heute. Das war so nicht geplant. Eigentlich sollten wir zurückgehen nach Heidelberg. Meine Frau stammt auch von der Gegend, aber jetzt sind wir viele Jahre in Berlin und ist auch gut so. Ich habe begonnen, nachdem ich mein Medizinstudium beendet hatte, habe ich und meine Doktorarbeit gemacht hatte in der Universität Heidelberg in der Endokrinologie. Dort habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Ich war also schon bei den Hormonen von Anfang an und war da auch mehrere Jahre in Heidelberg in der Endokrinologie tätig und über wissenschaftliche Projekte und auch über wissenschaftliche Tätigkeiten. Das war der Grund, als ich nach Berlin kam, wurde das Thema dann fortgeführt mehr im Bauchbereich. Da war ich da mehr bei den Hormonen im Darm und bei der Bauchspeicheldrüse gelandet. Und so kam ich dann in die Gastroenterologie und wurde dann Gastroenterologe, Internist und Gastroenterologe und blieb aber dem Thema der Endokrinologie immer sehr verbunden. Habe auch die Schwerpunktbezeichnung. Und so, dass ich immer so ein bisschen eine Mischung aus beiden war. Aus den Hormonen der Endokrinologie und der Gastroenterologie. Und dann kam eben die Onkologie sehr früh dazu. Auch meine Doktorarbeit ging es immer um Schilddrüsenkarzinome, die Calcitonin-Hirnchen, medulläre Schilddrüsenkarzinom bei meinem Doktorvater. Und irgendwo bin ich dem verbunden geblieben, sodass jetzt das alles sich zusammenfügt, wenn Sie so wollen. Magen-Darm-Trakt, Magen-Darm-Tumoren und Hormone und Diabetes und Tumormedizin. Das ist vielleicht ein ungewöhnlicher Lebensweg, aber so führt es zu dieser Kombination. Und jetzt fügt sie das bei diesem Thema auch, dass man das in der Zusammenschau auch zusammenführen kann.
Sie haben auch so ein kleines Steckenpferd. Also zumindest haben wir da den ein oder anderen Text mal gesehen in der Vergangenheit, dass Sie von Tageszeitungen bei medizinischen Kasuistiken oder Kuriositäten zu Rate gezogen werden. Was war denn da so das Verrückteste, was Sie erlebt haben?
Oh ja, wir hatten mal einen Patienten, der gerne Triathlon teilnahm in Berlin und das schon 10 oder 15 Mal gemacht hat. Ein sehr gut durchtrainierter junger Herr. Und der dann auch bei uns hier in der Nähe ist ja der Landwehrkanal. Und wenn Sie Triathlon machen, dann dürfen Sie auch in der Spree schwimmen oder im Landwehrkanal. Und da geht es natürlich ordentlich zur Sache. Da wird ordentlich geschwommen und geht es um Geschwindigkeiten. Da kann auch sein, dass sie mal das eine oder Schluck Wasser von dem Spreewasser verschlucken. Und der junge Herr hat höchstwahrscheinlich über diesen Weg sich eine Infektion eingefangen mit Leptospiren, also eine seltene Erkrankung, und hat dann hohes Fieber bekommen. Und auch die Nieren haben nicht mehr gut funktioniert, wurde sterbenskrank. Aber da er so gut trainierter Schwimmer war, hat es natürlich eine Weile gedauert, bis der in ein Krankenhaus kam. Aber das war eine spannende Sache. Ja, das stimmt, das kam damals auch in den Tageszeitungen, glaube ich, weit vorne. Weil es natürlich auch einige irritiert hat, dass man sagt, wenn man jetzt in der Spree schwimmt, es geht auch in Neckar, geht auch in Süddeutschland, nicht nur in Spreewasser, nicht, dass sie es falsch verstehen. Und der Zusammenhang ist, es war in der Zeit, als Starkregen war. Und wenn es ganz viel regnet, momentan haben wir jetzt gegenteilige Problem, dann geht das ganze Wasser, die Böschungen runter, auch in die Flüsse. Dann werden die ganze Böschungen gespült. Und leider leben in vielen Städten in den Böschungen sehr viele Ratten. Und bei denen ist das häufig Leptospiren. Und da kann es kurzzeitig sein, dass plötzlich hohe Konzentrationen von diesen Leptospiren auch in einem Gewässer in der Stadt. Und wenn sie dann noch gerade eben ihren Triathlon machen, kann es zu sowas führen. Er war aber der Einzige, und es hat sich auch nicht wiederholt, also sie dürfen schon weiter Triathlon machen, aber da gab es einige Anrufe von verschiedenen Stellen hier im Krankenhaus, ob uns denn sehr sicher sein, und wir schicken die Proben an viele Institutionen, die es alle bestätigt haben, bevor wir uns da festlegen konnten, und er wurde auch wieder sehr gesund, es geht ihm gut, er macht auch weiter seine Sportart.
Da kam natürlich doch einiges zusammen und ist schon kurios, ja. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie keine Patienten behandeln oder nicht für die Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs der Deutschen Diabetesgesellschaft arbeiten?
Na gut, da kümmere ich mich hoffentlich ein bisschen um meine Familie. Ich habe einen kleinen Enkelsohn, der ist sehr klein. Sehe ich noch ein bisschen zu wenig, weil er weiter weg wohnt. Das macht sehr viel Freude, wenn der Kleine zu Besuch kommt, der Benjamin. Und wir haben zum Glück einen Garten. Das mache ich sehr gerne. bin sehr gerne im Grünen unterwegs und pflanze auch gerne was und sehe auch gerne zu, wie was wächst und was man dann machen und ernten kann. Das macht mir sehr viel Freude. Und meine Frau und ich haben ein paar gemeinsame Hobbys. Wir laufen sehr viel durch den Wald und anderswo. Wir sind gerne unterwegs und reisen sehr gerne. Jetzt höre ich Sie momentan nicht mehr.
Hören Sie nicht mehr? Hören Sie mich wieder?
Hören Sie uns?
Kein Ton mehr? Jetzt, wir hören Sie noch, aber Sie hören uns nicht mehr.
Ja, ja, die liebe Technik, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir konnten uns noch am Telefon voneinander verabschieden.
Also alles Gute Ihnen und bis bald. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Und bleiben Sie schön gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit dieser Sendung. Und den Zuhörern wünsche ich auch alles Gute. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Professor Scheeröbel, herzlichen Dank für das äußerst informative und nette Gespräch und für die vielen Anregungen.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Dr. Med-Katharina Braune aus Berlin. Sie engagiert sich für Diabetestechnologie und für die Do-it-yourself-Bewegung.
Bis bald, sagen Jochen Schlabing
und Günther Nuber.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.